It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Diese Folge wird dir präsentiert vom 38. Fantasy Filmfest. Ab September ist es wieder soweit und das Festival findet in 7 deutschen Städten statt. Also bestimmt auch bei dir um die Ecke.
Ganz genau. In Berlin geht es los am 4. September, in Hamburg, München, Nürnberg und Stuttgart ab dem 11. September und in Frankfurt und Köln dann ab dem 18. September.
Auf dich warten bis zu 36 großartige Filme aus den Genrebereichen Horror, Arthouse und Sci-Fi. Das Fantasy Filmfest ist genau das Richtige für alle, die Filme lieben, die aus der Reihe tanzen und die einen besonderen Touch haben. Mit ganz viel Herzblut und natürlich mit viel Kunstblut präsentiert dir das Fantasy Filmfest Filme, die einfach fantastisch sind.
Und das Coole, du kannst sogar für manche Filme abstimmen, nämlich die, die für den Fresh Blood Award nominiert sind. Alle Infos dazu findest du online.
Ja, und dann gibt's da noch den Feelgood Award, der von einer 7-köpfigen Jury bestimmt wird. Und weißt du was? Ich bin eine davon.
Das ist wirklich der Hammer. Also Leute, das Fantasy Filmfest, ein absolutes Muss für alle Kinofans.
Wenn du jetzt richtig Bock auf Kino und vor allem gute Filme aus aller Welt hast, dann check doch mal die Seite www.fantasyfilmfest.com. Ab dem 26. August kannst du dir da Tickets für die einzelnen Filme sichern oder dir noch schnell den Festivalpass holen und dir somit alle Filme reinziehen.
Die Creepy Hour sagt danke für die Zusammenarbeit und wir freuen uns schon riesig darauf, euch alle im Kino zu sehen.
Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfi.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Hallo zusammen.
Heute ist es soweit, die erste von 3 Sonderfolgen der Creepy Hour zu den Pride Weeks in Nürnberg stehen an. Wir sind total happy, ein Teil dieser Veranstaltung rund um den Christopher Street Day sein zu dürfen. Denn dieser Podcast hier, der besteht ja nicht nur aus uns, also nicht nur aus Wolfi und mir. Die Creepy Hour, die besteht aus ganz, ganz vielen großartigen Menschen, die jeden Freitag einschalten, zuhören und schreiben, sich auch untereinander connecten.
Und die Community, die da über die letzten 4 Jahre entstanden ist, die ist durch und durch offen. Sie ist respektvoll, bunt, sie ist laut, sie ist echt. Es sind alles großartige Menschen, die ihre jeweilige Geschichte haben, ihre Erlebnisse, aber auch ihre Probleme. Und wenn es Probleme sind, die nur dadurch verursacht werden, weil es anderen Menschen, warum auch immer, nicht in den Kram passt, wie sie leben, wie sie lieben, dann dürfen wir nicht aufhören, darüber zu sprechen.
Und genau deshalb gibt es heute und in den nächsten 2 Folgen Interviews mit Menschen aus der Queer Community, mit Queer-Aktivistinnen und mit Betroffenen von Hate Crime aufgrund ihrer Sexualität. Zusätzlich haben wir auch ein paar Fälle vorbereitet, die dir aufzeigen sollen, wie schrecklich der Hass gegen die LGBTQAI+-Community sein kann und wie lebensbedrohlich es für manche Menschen immer noch ist, zu lieben, wen sie wollen und zu sein, wer sie sein wollen.
Na klar, wir sind an sich ein True Crime, Mystery, Horror Podcast, aber der wahre Horror versteckt sich eben ganz oft direkt unter uns. Er heißt Hass. Deswegen begleite uns die nächsten 3 Wochen. Lass uns zusammen herausfinden, was jeder von uns tun kann, damit die Welt noch bunter, vielfältiger und vor allem für alle sicherer wird. Und dazu haben wir auch gleich mal einen Gast hier.
Bei uns ist jetzt die liebe Miss C. Hi.
Hi.
Wie schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Du bist der Grund, warum wir hier stehen. Du arbeitest bei den Pride Weeks in Nürnberg und ja, bist wie gesagt der Grund, warum wir so in Kontakt gekommen sind, weil du uns angeschrieben hast. Und mich freut es total, dass du jetzt heute hier bist. Dich kennen eben ganz, ganz viele wahrscheinlich unter dem Namen Miss C, dein Dragname. Du machst ganz, ganz großartige Shows hier in Nürnberg, aber auch in Bayern komplett, ne?
Ja, in Bayern komplett so. Ich hatte mal eine Show in Passau und sonst komme ich eigentlich relativ viel rum, mache hier und da ein paar Shows, aber momentan viel mehr hier in Nürnberg.
und die machen super viel Spaß. Missy und ich waren auch bei einer Show und wir hatten den Spaß unseres Lebens und wir haben ganz, ganz viel mitgefeiert. Das war mega, mega schön. Also große Empfehlung. Wann ist die nächste Veranstaltung?
Die nächste Show ist am 25.10. im E-Werk in Erlangen und zwar No Mercy, Future Destiny.
Oha, auf was kann man sich da freuen?
Richtig geile Queens. Wir haben dabei die Drag Race Germany Icon Meta Morkid.
Oh.
She's a legend, she's an icon. Noch weitere Queens, das Lineup kommt bald. Freut euch da schon mal drauf. Es gibt eine richtig geile Show diesmal im Saal im E-Werk, wer den kennt. Die ganze Zeit waren wir in der Kellerbühne. Zum ersten Mal sind wir jetzt im Saal im E-Werk. Es wird richtig geil. Freut euch schon mal drauf. Alle weiteren Infos findet ihr dann auf Instagram unter nomer_c auf dem Instagram-Account von der Show.
Verlinken wir dann auch gerne nochmal. Aber deswegen sind wir ja gar nicht hier. Also eigentlich schon ein bisschen. Aber es geht jetzt erstmal um die Pride Weeks. Die stehen in Nürnberg an, geht bald los. Wenn du das hörst, dann ist es tatsächlich schon soweit. Wann sind die Pride Weeks?
Die Pride Weeks sind immer 2,5 Wochen vor dem eigentlichen CSD. Der CSD ist immer am ersten Wochenende im August. Und zwar vom 18.07. bis zum 4.08. sind die diesjährigen Pride Weeks. Und da gibt es verschiedene Veranstaltungen, jeden Tag verschiedene queer-kulturelle Veranstaltungen, Lesungen, Podiumsdiskussionen und so weiter. Und da ist jeder herzlich eingeladen, kommt gerne zu den ganzen Veranstaltungen. Infos da findet ihr auf der Seite vom CSD Nürnberg und natürlich auf den Instagram- und Facebook-Kanälen.
Verlinken wir dann auch auf jeden Fall nochmal. Und das Allerwichtigste an der ganzen Geschichte ist ja auch auf jeden Fall der 3.8. Da ist nämlich die große Demo. Und ich glaube, es ist immer ja ganz, ganz wichtig, dass alle Leute da auf die Straße gehen und dass man sichtbar ist für alle, ne?
Genau. Gerade nach dem Motto von der lieben Uschi Unsinn, Sichtbarkeit schafft Sicherheit, ist es immer sehr wichtig, sichtbar zu sein, den Leuten zu zeigen, dass wir da sind, dass wir genauso Rechte verdient haben wie der andere. Und dafür gehen wir auf die Straßen, um noch weiter sichtbar zu sein für alle Menschen, für Leute, die sich vielleicht noch nicht getraut haben, sich zu outen, für alle Leute, die schon gefallen sind für uns. Und wir kämpfen einfach weiter, dass wir genauso akzeptiert werden wie jeder andere auch.
Ganz genau. Und deswegen umso wichtiger, also wenn du noch nichts vorhast, ganz wichtiger Termin, 3.8., komm nach Nürnberg, geh mit uns auf die Straße und hab vor allem ganz viel Spaß dabei.
Genau, ganz viel Spaß haben.
Wir werden die nächsten 3 Wochen mit ganz, ganz vielen Leuten sprechen. Wir werden heute noch später über den schrecklichen Anschlag in Orlando im Pulse Club sprechen. Wenn ich dich schon mal hier habe, dann gleich mal die Frage als Drag Queen. Ist es für dich einfach, zum Beispiel in Full Drag auf die Straße zu gehen? Fühlst du dich da wohl? Fühlst du dich da angenommen? Also passt das alles für dich? Oder sagst du, Mensch, da gibt's echt noch einige Stellschrauben an, ja, in der Gesellschaft? Oder ich wünsche mir weniger Blicke? Oder ist es eher eine positive Reaktion, die dir da entgegenkommt? Wie ist das?
Also, ja, so teils, teils. Also, ich fühle mich schon relativ wohl in Drag draußen. Hab meistens auch immer Leute dabei oder sind meistens immer Leute bei mir, die mich da unterstützen. Wenn es jetzt nicht gerade CSD ist, vermeide ich es eigentlich, irgendwie öffentliche Verkehrsmittel zu fahren, weil da trotzdem immer noch irgendwie ein bisschen diese Angst da ist, auch angegriffen zu werden, weil man das ja auch viel hört, vor allem halt Freunde zum Beispiel aus Frankfurt oder in Köln oder so sind schon angegriffen worden in der Öffentlichkeit. Mir ist es zum Glück noch nicht passiert. Deswegen bevorzuge ich es meistens eigentlich, keine öffentlichen Verkehrsmittel zu fahren, außer es geht gar nicht anders. So jetzt in der CSD-Zeit bin ich auch schon auf dem E-Roller gehabt und mich schon in Drag gesehen oder mal in der Straßenbahn, wenn es halt gar nicht anders geht. Aber sonst bevorzuge ich eigentlich so das Taxi, um einfach auch schnell von A nach B zu kommen, ohne halt wirklich darüber nachdenken zu müssen, dass jetzt eine Gefahr oder irgendjemand da ist, der nichts Gutes für mich will.
Das ist leider immer ganz traurig, dass man sich über sowas Gedanken machen muss, ja, dass es immer noch so vorherrscht. Wie lange machst du denn Drag jetzt schon?
Ich mache Drag jetzt schon seit 2018 circa. Ich habe angefangen mit RuPaul's Drag Race natürlich und war dann bei der Work the World Tour in Berlin und war dann damals das erste Mal in Drag sozusagen unterwegs. Auch ziemlich, ja, in Anführungszeichen heftig, bin ich damals als purer Anfänger mit noch schlechtem Make-up durch Berlin-Neukölln alleine gelaufen. Würde ich mich wahrscheinlich heute auch nicht mehr trauen, aber damals war es mir im Endeffekt alles egal. Und habe gedacht, einfach ich mache das jetzt und ich muss dahin und bin da hingekommen und mir ist auch nichts passiert. Genau, und seitdem mache ich Drag, seitdem ist es immer größer geworden, bis nach Graz. Österreich hat es mich schon runtergezogen, wo ich aufgetreten bin. Und man lernt so viele tolle Leute kennen, so viele Schwestern, so viele Brüder. Und das macht einfach sehr viel Spaß.
Was bedeutet Drag für dich?
Drag bedeutet für mich, sich auszudrücken in verschiedenen Weisen, in der Femininität, auch in der Maskulinität und dieses ganze Konstrukt von Geschlechtern so auf den Kopf zu werfen und einfach das zu machen, ja, was einen kreativ gut ausleben lässt.
Was würdest du jemanden raten, der jetzt sagt, Mensch, ich würde das gerne mal ausprobieren? Ich glaube, dass es für viele ein ganz großer Schritt ist, oder? Es ist wahrscheinlich so eine große Nummer für jemanden, zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach.
Ja, probier es einfach aus. Nimm dir ein bisschen Make-up, schau dir ein paar YouTube-Tutorials an und probier es einfach aus. Es wird auf jeden Fall beim ersten Mal nicht aussehen wie eine, keine Ahnung, Violet Chachki, RuPaul oder sowas. Aber du lernst mit jedem Schritt, du lernst mit jedem Mal immer mehr und probier es einfach aus. Das ist der erste Schritt. Und wenn man den gegangen ist, dann kann man auch weitergehen.
Und die Attitude, glaube ich, oder? Also ich habe euch alle auf der Bühne bewundert und dachte mir, wow, also wirklich was für Showmenschen einfach. Also das muss man schon mitbringen, oder? Man muss da richtig Bock drauf haben.
Die Attitude kommt dann, wenn man alles fertig hat, wenn man den letzten Strich gesetzt hat, wenn man die Lashes geklebt hat, wenn man die Wig aufgesetzt hat, dann kommt die Attitude und dann zerreißt man alles. Auch wenn es vielleicht nicht manchmal so aussieht, aber innerlich zerreißt man alles.
Doch, es sieht immer so aus. Also ich war ganz, ganz begeistert. Wie lange sitzt du denn auch an einem Outfit zum Beispiel? Also an dem Tag, als ich da war, da ging es ja um 4 oder 5 Runden und da hatten ja alle immer ganz unterschiedliche, aufwendige Outfits an und ich saß immer da und dachte mir, wow, ich stell's mir unglaublich aufwendig vor. Wie lange sitzt man an einem Outfit?
An einem Outfit oder an einem Look? Also Outfits mache ich zum Beispiel nicht selber. Meine Outfits sind gekauft oder auch von Designern maßgeschneidert. Aber an so einem Make-up, so kann man schon mal so 3-4 Stunden dran sitzen. Manchmal auch ein bisschen kürzer. Ich habe es auch schon in einer Stunde geschafft, wenn man mal ganz schnell macht. Aber bis man dann auch angezogen ist, bis man die Perücke geklebt hat und so weiter, das dauert schon immer seine Zeit.
Man perfektioniert dann wahrscheinlich auch über die Zeit, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Super, super schön. Ja, magst du noch so ein bisschen erzählen, wie bist du zur Queer-Community gekommen? Also wie war das für dich? Wie war deine Zeit als Jugendlicher? Also wie hast du das Ganze erlebt und wie schwierig war es für dich zu erkennen, ich bin vielleicht nicht heteronormativ?
Ja, es war tatsächlich relativ schwierig, das zu erkennen. So mit 14, 15 hat das alles angefangen. Ich habe immer mehr die Jungs oder so angeschaut, aber ich wusste nie genau, was das ist. Und wie die meisten relaten können, fängt man dann so mal an, ja, was ist es denn jetzt? Und dann habe ich mich erstmal so als Bi geoutet. So, ich glaube, das kennen viele Schwule, die immer so denken, so, ja, du musst dem gesellschaftlichen Druck irgendwie gibst ein bisschen nach, aber bleibst trotzdem ein bisschen standhaft, indem du sagst, ja, du bist nur, in Anführungszeichen, nur Bi. Aber für mich hat sich dann eigentlich relativ schnell herauskristallisiert, dass ich eigentlich doch schwul bin. Und so bin ich dann einfach im Endeffekt meinen Weg gegangen, bis ich dann auch tatsächlich herausgefunden habe durch halt verschiedene, ja, Online-Quellen und so weiter, wo ich mich mit dem Thema von Non-Binary und Genderfluid und sowas auseinandergesetzt habe, dass das für mich auch eher richtig anfühlt, als wirklich nur zu sagen, dass ich ein Mann bin. Also ich würde sagen, ich bin genderfluid. Also es kann ja wechseln von meiner Geschlechtsidentität, wie ich mich gerade fühle. Und da hilft natürlich auch das Drag sehr dazu, weil man natürlich auch da eine Perspektive hat und seine femininere Seite mehr ausleben kann, als wenn man wirklich nur als Mann im Endeffekt oder männlich gelesen jeden Tag im Alltag rumläuft.
War es für dich einfach, das erste Mal auszusprechen? Also wie war dein Outing?
Das Lustige ist, dass mein Bruder tatsächlich auch schwul ist und da war das Outing eigentlich relativ leicht von meinen Eltern. Deswegen hatte ich da eigentlich hingehend nie die Probleme. Meine Freunde haben das gut akzeptiert und schnell akzeptiert. Deswegen war das da hingehend eigentlich nie das Problem und hatte eigentlich noch immer ein gutes, offenes Gespräch dazu.
Das ist schön. Glaubst du, dass es für sehr, sehr viele Menschen jetzt ein bisschen einfacher wird, weil sich die Zeiten einfach doch ein bisschen geändert haben? Wir sind immer noch nicht da, wo wir hin müssten. Aber glaubst du, dass es jetzt einfacher ist, als es noch vor 20 Jahren war?
Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich hoffe natürlich, dass es einfacher für manche Menschen ist. Aber Wie Menschen das, also wie jeder einzelne Mensch das mit sich selber ausmacht, ist natürlich, kommt immer auf den Menschen drauf an. Deswegen weiß ich nicht, ob man das so pauschalisieren kann, sagen kann, dass es generell einfach ist, aber ich hoffe natürlich, dass es einfach ist.
Ist auf jeden Fall sehr schön, dass du einen Weg gefunden hast, auch mit Drag, dich da einfach auszudrücken und wo du dich da wohlfühlst, und das sieht man auch. Also wenn du auf der Bühne stehst oder du moderierst dann ja auch ganz oft als veranstaltende Person, und dann merkt man richtig, dass es dein Element ist. Und ich finde es immer schön, wenn Leute so ihre Herzensberufung gefunden haben und man einfach sieht, dass sie glücklich sind, und darum geht's ja am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Pride Week so wichtig sind, oder?
Ja, genau.
Im Endeffekt erwischt man immer noch eine Person, die man dann vielleicht davon überzeugen kann, du kannst sein, wie du sein willst, ohne dich dafür irgendwie schämen zu müssen oder so.
Genau, und das ist das Wichtigste dran, und das ist einfach ein Herzensprojekt von dem ganzen CSD-Team und von mir natürlich auch, dass wir Menschen erreichen und Menschen erreichen zum Umdenken oder ein bisschen wenigstens darüber nachzudenken, dass wir im Endeffekt die gleichen Personen sind wie Herr Müller oder Herr Meier, der mit seiner Frau seit 35 Jahren zusammenlebt oder so weiter. Deswegen, ja.
Sehr, sehr schön. Und es ist auch, glaube ich, ganz wichtig für alle Leute, die jetzt nicht in der Community sind, da einfach zu zeigen, ich bin ein guter Ally und ich bin Unterstützer und bin Unterstützerin und mach mich dafür einfach auch sichtbar und helf da, wo ich kann, oder versuch das Gefühl zu geben, dass es ein Safe Space für alle ist. Ich glaube, da wäre schon ganz viel geholfen, wenn Leute einfach offener auf andere Leute zugehen und dass es einfach so selbstverständlich ist, dass man einfach vielleicht mal nach den Pronouns fragt oder ja, einfach offen, glaube ich, drüber sprechen oder einfach zu fragen, wie willst du denn gerade von mir angesprochen werden, macht's doch für alle so viel leichter, oder?
Genau, auf jeden Fall. Seid offen, geht offen aufeinander zu, respektvoll, und dann ist die Welt schon, kann schon eine bessere sein.
Sehr, sehr viel besser. Schön, freut mich. Was kann man jetzt noch tun, wenn man die Folge jetzt hört und sich denkt, Mensch, ich habe jetzt richtig Bock, auch irgendwie aktiv zu werden, irgendwie zu unterstützen, irgendwo teilzunehmen. Was können die Leute jetzt machen?
Ihr könnt euch jederzeit gerne beim CSD melden. Wir suchen immer weiter, immer mehr HelferInnen, die uns helfen, sei es für die Pride Weeks, fürs Bühnenprogramm, für den Aufbau, für Social Media oder so weiter. Ihr könnt da gerne auf der Seite vom CSD schauen. Wir suchen immer gerne helfende Hände. Egal, was ihr könnt, wir nehmen eigentlich jeden.
Sehr schön. Ja, Missy, ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Danke dir für die Einladung.
Sehr gerne, immer. Und ich freue mich jetzt auf die kommenden 3 Wochen. Die werden sehr spannend in der Creepy Hour und eben auch hier in Nürnberg. Und ja, freue mich auf die ganzen Veranstaltungen, die da kommen. Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal weiter mit der Folge und wir sehen uns spätestens in einer Woche.
Genau, und ich hoffe, ich sehe euch auch alle beim CSD Nürnberg und bei No Mercy Future Destiny.
Danke dir.
Danke.
Also, wir sehen uns alle zusammen spätestens dann auf der Demo mit Missy, mit Bibi, mit Wolfi und allen, die Bock haben.
Unbedingt, unbedingt. Kommen wir zum nächsten Part der heutigen Folge, nämlich zum True Crime Part. Warum es so wichtig ist, über Themen wie heute und in den nächsten 2 Wochen zu sprechen, zeigen nämlich immer wieder Taten von Menschen auf, die es nicht akzeptieren können, dass jeder lieben und sein darf, wie er will. Eins der schlimmsten Verbrechen an der Queer Community und gleichzeitig eines der tödlichsten Mass-Shootings der letzten 35 Jahre in den USA. Die Rede ist vom Anschlag aus 2016 auf den Pulse Nightclub in Orlando, über den wir dir heute gerne berichten wollen.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Es war am 11. Juni 2016. Da wurde im Pulse Nachtclub in Orlando gefeiert. Es war ja ein typischer Samstag, wie ihn jeder von uns wahrscheinlich schon häufig erlebt hat. Das Pulse war ein beliebter Club in der Stadt, die sonst fast ausschließlich für Disney und für die Universal Themenparks bekannt ist. Es war ein Treffpunkt für die Queer-Community und als Gay-Bar, Dance-Club, Nachtclub eingetragen. Seit 2004 war der Club eine Anlaufstelle für alle, die sich für eine freie und offene Welt einsetzen. Also ein Safe Space für alle Menschen, befreit von Geschlecht, Herkunft, Sexualität. Dass genau dieser Ort zum Schauplatz des zweitgrößten Mass-Shootings der USA werden sollte, zeigt schon, dass dies kein zufällig gewählter Ort war. Aber von vorne.
Ja, in dieser Nacht in 2016 war eigentlich alles wie immer. Der Club, der sich über einen Barbereich und einen Mainfloor erstreckte, war wie jedes Wochenende sehr, sehr gut besucht. Es war Latin Flavor Night und es waren noch ungefähr 320 Menschen vor Ort, die ausgelassen Spaß hatten, es wurde gefeiert, getanzt und getrunken. Dann Last Call, also die letzten Getränke wurden ausgegeben. Und eigentlich waren zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr viele davon darauf eingestellt, bald nach Hause zu gehen. Doch dann, so sieht man das auf den Überwachungskameras, die diese Nacht festgehalten haben, fährt ein Wagen um 1.51 Uhr auf den Parkplatz vom Puls. Ein Mann in Hemd steigt aus und betritt den Laden. Er geht zur Kasse, geht weiter auf den Mainfloor, verlässt den Club dann aber kurze Zeit später wieder. Doch dieser Mann, der verlässt das Gelände nicht. Er geht zu seinem Auto, das vor dem Gebäude steht, und nach nicht mal 10 Minuten betritt er den Puls Club erneut. Diesmal aber mit einem vollautomatischen Gewehr im Anschlag. Er geht durch den Vorraum an den Kassen vorbei, betritt den Mainfloor erneut und eröffnet sofort das Feuer.
Zu diesem Zeitpunkt war es 2:01 Uhr, als die ersten Schüsse durch den Club hallten. Zuerst gab es gar keine Reaktion, die lauten Klänge der Musik vermischten sich mit den Schüssen. Manche angetrunkenen Gäste tanzten zum Rhythmus der Schüsse, weil sie es für einen Teil der Show, weil sie es für Musik hielten. Als die ersten Menschen zu Boden fallen und sich Blut auf der Tanzfläche ausbreitet, begreifen die Leute vor Ort, dass es sich hier nicht um eine Show handelt. Panik bricht aus. Menschen versuchen, sich irgendwie zu verstecken oder auf den Boden zu werfen. Viele der anwesenden Personen laufen in den Toilettenbereich im hinteren Teil des Clubs. Sie verbarrikadieren sich in großen Gruppen in den Toilettenkabinen.
Bereits um 2:02 Uhr geht dann der erste Notruf bei der Polizei ein. Der Notruf kam von einem Sicherheitsbeamten aus dem Club. Er wollte den Schützen stoppen, war aber keinesfalls so gut bewaffnet wie der Täter. Er forderte also Verstärkung an und öffnete den Notausgang, was ca. 70 Leuten die Flucht ermöglichte. Zu diesem Zeitpunkt streift der Täter durch den Club, schießt auf bereits am Boden liegende Gäste. Als er niemanden mehr sehen kann, lehnt er nach und geht in den hinteren Teil des Clubs und nähert sich dort den Toiletten, wo sich zu diesem Zeitpunkt eben sehr viele verängstigte Gäste befinden. Gegen 2:05 Uhr betritt er schließlich die Toiletten. Die Menschen darin, nur durch eine dünne Kabinentür geschützt, schreiben Nachrichten an ihre Liebsten, bitten um Hilfe und durchleben die Hölle. Dann eröffnet der Schütze das Feuer unkontrolliert auf die Kabinen. Ein Schuss nach dem anderen jagt durch die Türen.
Gegen 2:07 Uhr kommen dann zwei SWAT-Beamte, die in dieser Nacht im Einsatz waren, sowie weitere Streifenpolizisten am Puls an und stürmen den Nachtclub. Während die Leute zusammengepfercht in den Toilettenkabinen von Kugeln getroffen werden, bringt die Polizei die ersten Verletzten aus dem Gebäude. Es gibt einen kurzen Schusswechsel, da der Täter nochmal aus dem hinteren Bereich des Clubs nach vorne geht und auf die Beamten feuert. Eine Zuordnung, wie viele Täter sich wo im Gebäude befinden, ist für die Beamten vor Ort zu dem Zeitpunkt nicht möglich. Der Täter zieht sich auf die Toilettenräume zurück und nimmt somit die verbleibenden Personen als Geiseln. Mehr als 100 Beamte treffen am Ort der Schießerei ein und auch Familienangehörige versammeln sich zwischen 2 und 3 Uhr nachts vor dem Club. Ein undurchsichtiges, chaotisches und vor allem sehr gefährliches Szenario entsteht.
Gegen 2:09 Uhr postet der Club dann eine Nachricht auf Facebook. Jeder soll das Puls verlassen und weiterlaufen. Gegen 2:22 Uhr ruft der Schütze selbst dann bei der Notrufzentrale an.
Emergency 911, this is Oscar Lyons, being recorded.
What? I want to let you know I'm in Orlando and I did the shooting.
What's your name?
My name is, I pledge of allegiance to Abu Bakr al-Baghdadi of the Islamic State.
Als der Dispatcher zurückruft und versucht, Kontakt mit dem Täter herzustellen, erklärt der Schütze also, ein treuer Anhänger von ISIS zu sein. Er war also ein Terrorist des Islamischen Staates. Er spricht am Telefon über den Boston-Marathon-Bomber und einen Mann aus Florida, der als Selbstmordattentäter für die Al-Nusra-Front in Syrien starb. Er erklärte in dem Anruf Amerika den Krieg. Es vergehen weitere 20 Minuten, bis der Täter erneut einen Anruf tätigt. Diesmal spricht er aber mit der Presse. Er deklariert den Angriff als Tat für den IS. Zeitgleich, während er immer noch vereinzelt schießt, postet er auf Facebook und sucht nach Reaktionen auf seine Tat.
Während das alles passiert, sind immer noch Menschen in den Toilettenkabinen, die Todesängste durchleben. Manche von ihren Freunden wurden getroffen, liegen zum Teil tot neben ihnen. Es gibt mehrere Anrufe zwischen der Polizei und dem Täter. Er erklärt, dass das hier das Ziel verfolgt, Amerika klarzumachen, dass die Angriffe auf Syrien aufhören müssen. Er erklärt auch, dass er an dem Auto draußen Sprengsätze befestigt hätte und wenn jemand versuchen würde, ihn aufzuhalten, würde er sie zünden.
Während dieser Verhandlungen gelingt es 8 Personen in einem anderen Raum der Toilette, eine Klimaanlage zu entfernen und durch das entstandene Loch nach draußen in Freiheit zu gelangen. Gegen 4 Uhr ist die Situation aber immer noch kritisch. Der Täter weigert sich zu verhandeln. Währenddessen wird das Bild vor dem Club aber immer klarer. Gerichtsmediziner und Sanitäter versuchen immer noch, angeschossene Personen durchzubringen und sie zählen die Opfer. Während zuerst von 12 Opfern die Rede war, wurde klar, dass es sich um weitaus mehr handelte. Bereits in den frühen Morgenstunden sprach man von 30 Toten. Weitere 40 waren zu diesem Zeitpunkt bereits im Krankenhaus und man kämpfte dort um ihr Überleben.
Es verging eine weitere Stunde und das SWAT-Team beschloss nun, durch einen Sprengsatz über eine Außenwand einen Zugriff zu erzielen. Dies gelang erst nicht, aber durch das Aufbrechen einer Tür konnten zumindest 30 weitere Menschen nach draußen gebracht werden. Die Öffentlichkeit wurde gegen 5.05 Uhr darüber unterrichtet, dass der Knall durch die Explosion eine kontrollierte Sprengung war.
Dann dringen gegen 5.15 Uhr erneut Schüsse durch den Club. Der Täter schießt und verlässt den Raum, in dem er sich nun fast 3 Stunden verschanzt hatte. Er eröffnete das Feuer auf die Beamten. Diese schossen ebenfalls auf den Täter und töteten ihn.
Um 5.53 Uhr endlich die Nachricht für die Öffentlichkeit. Der Täter war tot und die Geiseln befreit. Bereits um 7.15 Uhr gab es dann eine Pressekonferenz des Polizeichefs John Mina und um ca. 10 Uhr wurde dann der Täter identifiziert. Es war ein 29-Jähriger aus Fort Pierce, Florida, sein Name Omar Mateen. Dieser Mann hat in der Nacht des 12. Juni 2016 49 Menschen im Pulse Club in Orlando ermordet und das alles so Augenzeugen mit einem Lachen auf dem Gesicht. 20 tote Menschen auf dem Main Floor, 3 Tote auf der Bühne, 13 in den Toiletten, 1 tote Person im Kassenbereich, 1 weitere auf der Terrasse und 11 erlagen ihren Schusswunden im Krankenhaus.
Ja, und dieses Shooting war 2016 übrigens das mit den meisten Todesopfern in der Geschichte der USA. Wurde aber, und das ist so schrecklich zu sagen, in 2017 während des Shootings in Las Vegas noch getoppt. Es ist einfach eine absolute Tragödie, die da passiert ist und eine Tragödie, die auf jeden Fall diesen Club getroffen hat, weil man auf die Freiheit abzielen wollte. Und das zeigt sich auch in Deutschland. Ich habe hier mal eine Statistik von Statista aus dem Jahr 2023 und die zeigt auf, dass es mehr als 1000 Fälle von homophober Hasskriminalität gab. Unter anderem politisch oder religiös motiviert, was in dem Fall aus dem Pulse Club ja auch ganz klar zutrifft.
Also in dieser Statistik ist einfach klar zu sehen, wie die Werte seit 2018 unfassbar angestiegen sind von 351 Fällen von homophober Hasskriminalität eben auf über 1000 in so kurzer Zeit. Den größten Prozentsatz davon konnte man offiziell nicht zuordnen. Rechte Kriminalität folgt dann allerdings als 2. Grund für die politisch motivierte Straftat gegen sexuelle Orientierung in Deutschland. Ausländische Ideologie und religiöse Ideologie sind auch mit dabei, vervollständigen die Statistik. Und das sind hier nur die Sachen, die angezeigt wurden. Die Dunkelziffer liegt mit Sicherheit noch viel höher.
Ja, du siehst also hier, es vermischen sich sehr oft veraltete Werte und die Militanz mancher Menschen, die dann in solch einer hasserfüllten Tat gipfeln können. Und umso wichtiger ist es, Menschen aufzuklären und Homophobie zu bekämpfen. Denn auch wenn hier ein politischer Anschlag im Vordergrund zu stehen scheint, es hängt ja alles zusammen. Und auch der Vater des Täters gab an, dass sein Sohn wohl sehr wütend geworden sei, nachdem er in Miami vor Monaten 2 küssende Männer gesehen habe. Und wir haben hier lange überlegt, ob wir hier auf den Täter eingehen sollten. Aber es gibt nichts, was man sagen könnte, um ihn zu verstehen. Er wurde in den USA geboren, war der Sohn afghanischer Einwanderer und hat einfach beschlossen, einen radikalen Weg einzuschlagen. Er war gebildet, er hat durch seine Eltern Vermögen gehabt, er hatte einen Job. in der internationalen größten Sicherheitsfirma. Er hätte ganz sicher auch auf anderen Wegen für Frieden oder seine politischen Interessen einstehen können. Aber er hat Hass, Leid und Tod gewählt. Und das ist hier ganz klar zu benennen.
In dem Fall um den Pulse Club gab es auch viele Vorwürfe, auch der Polizei gegenüber. Die Menschen auf den Toiletten haben teilweise nicht überlebt, weil es lange dauerte. 3 Stunden und 12 Minuten dauerte es, den Täter zu stoppen. 3 Stunden und 12 Minuten sind bei Schussverletzungen in den allermeisten Fällen tödlich. Menschen sind in diesen Kabinen verblutet, ihren Verletzungen erlegen. Auch der psychische Schaden, der bei den Überlebenden über einen solchen Zeitraum entsteht, ja, kann man sich kaum vorstellen, wie groß der sein muss. Es kam damals sogar die Frage auf, ob es während des Schusswechsels auch Menschen gab, die von Kugeln der Polizei getroffen wurden, aber mit dem Hintergedanken, dass es eine Bombe gab, hätte man es riskieren sollen? Puh, schwierige Frage.
Eine ganz schwierige Frage. Es gibt auch eine ganz großartige Dokumentation auf YouTube, mehrere Berichte dazu, die einfach auch die verschiedenen Schicksale hinter den Todesopfern nochmal beleuchten, nochmal erklären, was für tolle Menschen da einfach aus einer, ja, aus so einem grauenvollen Motiv raus sterben mussten, die auch ganz großartige Familien hinterlassen. Und es ist so eine schlimme und wirklich herzzerreißende Tragödie, die da passiert ist. Aber umso wichtiger ist es eben, solche Tragödien aufzuzeigen, weil dieser Pulse Club kein zufälliger Ort war. Das hatte alles Hintergründe und Homophobie und Queerfeindlichkeit stand da auf jeden Fall ganz vorne als Tatmotiv mit dabei. Was allerdings schön zu sehen ist, dass so eine schreckliche Tat eine Reaktion zur Folge hatte. Und Hass bekämpft man nie mit Hass. Es geht immer um Liebe und ganz viel Liebe empfinde ich auch für ein Projekt, das auch hier wieder hervorragend in die Creepy Hour passt, nämlich Haunters Against Hate. Die Organisation Haunters Against Hate hat sich nämlich nach dem Anschlag im Pulse Club gegründet und ist eine gemeinnützige, wohltätige Organisation, die Zuschüsse bereitstellt, um lokale, gemeinnützige Organisationen in Amerika zu helfen, ihre LGBTQ+-Gemeinschaft zu unterstützen, mit besonderem Fokus auf Jugendliche. Und bei Haunters Against Hate sammeln Monsterdarsteller, womit wir jetzt wieder in der letzten Folge waren, also Darsteller auf der ganzen Welt, Gelder für diese Zwecke. Und auch der Moviepark hat zum Halloween Horror Fest zum Beispiel mit den Leuten vor Ort zusammengearbeitet und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache.
Auf der Seite steht, ich zitiere mal, in Zeiten des Extremismus mit regelmäßigen Angriffen auf die LGBTQ-Gemeinschaft, sowohl auf ihre Menschen als auch auf ihre sicheren Zufluchtsorte, ist es wichtiger denn je, die Mission von Haunters Against Hate zu erweitern. Because hate is the scariest thing of all.
Ja, und ich glaube, genau darum geht's doch, oder? Love always wins. Und das sieht man vor allem dann, wenn man mal sich nochmal diese Nacht in Orlando genauer ansieht. Was da in dieser Nacht so von den Personen, die da auf diesen Toiletten zum Beispiel eingepfercht waren, was da verschickt wurde. Die haben ihren Liebsten alle nochmal gesagt, wie sehr sie sie lieben. Da kamen keine bösen Nachrichten, keine bösen Anrufe oder man hat nochmal jemanden gesagt, dass man ihn nicht mag, sondern es ging immer um Liebe. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, der die nächsten 3 Wochen auch begleitet, nämlich, dass man Liebe nicht töten kann und dass wir einfach für ein friedliches Miteinander und für Akzeptanz einstehen sollten. Und daran können wir, glaube ich, alle unseren Teil zu beitragen und arbeiten.
Schöne Worte.
Wir haben ganz lange überlegt, ob wir zu dieser Folge noch mehr hinzufügen sollten, sind aber zu dem Entschluss gekommen, dass dieser Vorfall einfach mal so stehen gelassen werden muss, weil er einfach, also man muss es erstmal begreifen, was da passiert ist und über welche Opferzahlen wir hier sprechen, über welche Tragödien wir hier sprechen. Und deswegen soll diese Folge jetzt quasi mit dem 12. Juni 2016 einfach abschließen. Nächste Woche werden wir dann ein bisschen mehr in Gespräche gehen. Wir haben in der Creepy Hour, in der Creepy Community mal rumgefragt. Es haben sich unfassbar viele Menschen gemeldet bei uns. Und denen wollen wir nächste Woche auf jeden Fall eine Plattform geben und sind da ins Gespräch gegangen. Da darfst du dich auf sehr viele spannende, ja, und auch erschütternde Geschichten einstellen. Und ein bisschen was Unheimliches ist auch dabei. Kann ich jetzt auch schon mal spoilern. Und dann würde ich sagen, versuch die nächsten 3 Wochen einfach mal selber zu gucken, was könntest du vielleicht ein bisschen anders machen, wo gibt's vielleicht noch Potenzial, Leute mehr mit abzuholen. Ja, und wenn du Bock hast, dann schau dir gerne nochmal das Veranstaltungsprogramm von den Pride Weeks in Nürnberg an, ansonsten gibt es auch in sehr, sehr vielen anderen Städten. Lohnt sich immer, dabei bei gewissen Veranstaltungen mit dabei zu sein, sich einfach zu informieren oder vielleicht auch einfach mal zu zeigen, dass man mit dabei ist und auch auf die Straße zu gehen.
Dann würde ich sagen, war's das für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bleibt gesund.
Das sowieso.
Creep it real.
And scary on.
Bis nächste Woche.
Bye bye.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.